Herzlich willkommen zur Episode 124. Wieder ein wirklich lehrreiches und praktisches Buch. Business Sustainability Toolbox. Innovative Wege zur Nachhaltigkeitsstrategie. Geschrieben haben das Julia Weber und der Marcel Farcon de Hoy. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, lieber Marcel. Und ist im Wahlenverlag jetzt ganz aktuell 2025 erschienen. Und Nachhaltigkeit ist und bleibt ja ein aktuelles Thema. Deswegen freue ich mich total. Ich habe die Irene Michel heute als meine Leseoptimistin zu Gast. Und liebe Irene, ein Buch haben wir ja schon mal miteinander besprochen, die 1%-Methode, ist schon wieder ewig her. Auf alle Fälle sage ich erstmal hallo, willkommen und wie schön, dass wir gemeinsam dieses Buch besprechen.
Ich freue mich auch. Also erstens, dass ich wieder in deinem Podcast sein darf. Und das Buch war wirklich, also danke für den Vorschlag, der kam ja von dir. Ich finde es großartig.
Ja, und ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer zu dir. Also erstens, du bist meine liebe Hamster-Hero-Freundin. Und wir sehen und hören uns ja sowieso alle 14 Tage. Deswegen hatte ich das Gefühl, wir hätten mindestens schon 10 Bücher hier im Podcast besprochen.
Nicht alles, was wir besprechen, auch mal in einen Podcast bringen.
Genau, genau. Aber was es so spannend macht, dieses Buch mit dir zu besprechen. Du hast ja dieses Jahr, ich habe es mir nochmal aufgeschrieben, den Digital Entrepreneurship Master gemacht. Also du hast studiert nochmal zum, ich weiß nicht, gefühlt fünften Mal. In Brüssel vor allem. Und da haben wir uns auch getroffen. Das fand ich ganz wunderbar. Und haben ein ganz tolles Wochenende verbracht miteinander. Und insofern bringst du auch Wissen aus diesem Studiengang mit und aus deinem Master. Und ich muss jetzt hier nochmal hier die Lobhudelei schlechthin starten, weil du hast diesen Master auch noch abgeschlossen mit einer hervorragend ausgezeichneten Arbeit, die sich mit Design Thinking und KI beschäftigt. Und ich glaube, wenn du da auch deine Gedanken, Ideen und Erkenntnisse hier mit einbringst, fände ich das ganz toll und aufregend.
Ja, na, sehr gerne. Also dieses Nachhaltigkeitsthema war, wie gesagt, im vierten Semester und hat mich sofort gepackt. Und unter anderem habe ich deswegen auch Brüssel ausgesucht, weil die dort einen Schwerpunkt eben hatten im Studium.
Ja.
Deswegen mein Auslandssemester dort.
Genau. Sehr schön. Lass uns einfach mal so in die ersten Erkenntnisse einsteigen und was uns das Buch so mit auf den Weg gegeben hat. Also was für mich einfach großartig ist, erstens, ich glaube, das habe ich ja schon öfter gesagt, diese Formate aus dem Wahlenverlag, wenn das so Arbeitsbücher sind, das mag ich immer total gerne. Die sind so schön gestaltet. Hat wirklich auch das vom Haptischen her. Die sind ja immer im Querformat und man kann die wirklich super gut hernehmen und Toolbox habe ich so auch für mich das Erleben gehabt, ist hier im besten Sinne des Wortes verwirklicht. Also ich hatte das Gefühl, ich will sofort loslegen, machen und hier einfach den ersten Workshop schon gleich starten nach der Anleitung. Das fand ich einfach schon mal richtig, das macht Lust darauf, wirklich diese Tools zu nutzen und systematisch damit zu arbeiten.
Ich finde, jetzt hast du zum Schluss was Wichtiges gesagt, weil es ist ja nicht nur einfach, du hast da halt Tools beschrieben, sondern es folgt einer systematischen Schritt-für-Schritt-Anleitung bis hin zur Minutenplanung von Workshops. Also man kann wirklich, wenn man, ich behaupte jetzt sogar, wenn man das noch nie gemacht hat, ja, sondern einfach nur möchte, dass man in seinem Unternehmen mit Nachhaltigkeit jetzt mehr arbeitet, das wirklich mit dieser Anleitung umsetzen kann. Weil es sind sogar so Kleinigkeiten, Tipps wie, jetzt fällt es mir nicht ein, aber es sind so, wie gesagt, wirklich aus der Praxis, ja, du merkst, dass diese Leute diese Workshops schon öfters gemacht haben und dann wirklich auf so Kleinigkeiten hinweisen, wie, jetzt weiß ich es wieder, die Post-its abfotografieren, ja, damit man den nächsten Schritt sie nicht verliert oder wie auch immer, ja, also wirklich so mit kleinen Hinweisen macht es wirklich möglich, diese Schritt-für-Schritt-Anleitung durchzugehen, genau.
Genau. Und es sind auch, also es ist auch nicht überfrachtet, obwohl ich glaube, es sind so die Größenordnung 300 Tools da drin, so wenn man alle zählt. Aber man hat jetzt nicht das Gefühl, man kriegt jetzt hier den Overkill und kennt sich gar nicht mehr aus, sondern sie nennen es ja auch Gebrauchsanweisung, ne? In diese vier Schritte gegliedert, wobei zwei die Hauptgliederungspunkte sind, eben die Analyse und dann das Strategie, und dann ein bisschen vor Anfang und Ausblick. Aber das macht es so schön übersichtlich und das fand ich auch wirklich ganz zauberhaft, weil dann diese Gebrauchsanweisung wie so ein Weg auch gezeichnet wird, ne? So Schrittchen, und man dann sich von Kapitel zu Kapitel eben schrittweise bewegt und auch immer weiß, wo man jetzt gerade ist. Also das fand ich gut gemacht.
Ja, und ich habe jetzt aber jetzt den Eindruck, man muss es einmal doch einmal komplett durchgelesen haben, um die Zusammenhänge zu verstehen. Also wie diese Gebrauchsanleitung oder dieser Wegweiser gemeint ist, weil es ist ja immer was, aus dem einen Arbeitspaket generiert wird, kommt mit dir dann im nächsten Arbeitspaket wieder umgesetzt. Also dass man wirklich versteht, warum muss ich jetzt am Anfang diese langweiligen Fragebogen ausfüllen, ja, damit ich dann bis zum Schluss einfach weiß, ah, hier, und jetzt habe ich sogar ein Businessmodell, was nachhaltig ist, wenn ich das möchte. Also auch das schätze ich sehr. Was ich auch sehr an dieser Gebrauchsanweisung schätze, ist, dass es unterschiedliche Abstufungen gibt von wie viel Zeit man investieren möchte oder kann, wie viele Ressourcen man hat. Also es gibt immer eine, wenn es unterschiedliche Varianten gibt, es gibt so eine Minimum-Variante, die man auf jeden Fall machen soll. Und dann aber, wenn man zum Beispiel jetzt Reporting machen muss, dann gibt es halt auch diese mehr Informationen, was man noch alles zusätzlich sich anschauen soll und überlegen muss. Also es gibt dann eben diese Quick-and-Dirty-Variante und halt eben die umfassende. Und das passiert auch in den Workshops auch immer wieder, dass so, okay, hier, das ist das Minimum, was ihr machen sollt, aber das geht auch noch, wenn man mehr Zeit und Ressourcen hat. Also es ist wirklich für mich sehr praxisnah.
Ja, und das hat, das fand ich auch nämlich gut, genau diese Unterscheidung in Quick and Dirty und sind wir ausführlich, weil sie dann auch an einigen Stellen ja sagen, wenn du jetzt wirklich zu einem Betrieb gehörst, der dieses Reporting machen muss, also der verpflichtet ist, so Nachhaltigkeitsreporting zu machen, dann sind da natürlich noch mal ganz andere Vorgaben zu erfüllen. Und da musst du in diese ausführliche Variante auch immer mal reinschauen, damit damit das funktioniert, bis hin zu, solltest deinen Wirtschaftsprüfer fragen, ob das passend ist. Aber ich finde, es macht es eben auch noch mal leichter, weil jetzt von der Zielgruppe her habe ich es auch so gesehen, schreiben Sie, glaube ich, auch irgendwo, das ist wirklich jetzt für einen Projektmanager gedacht oder eben den Nachhaltigkeitsbeauftragten eines Unternehmens, der wirklich jetzt sagt, hey, komm, jetzt machen wir mal das ganze Projekt, planen wir es, gehen es durch. Und es ist weniger oder nicht weniger, sondern also es setzt schon voraus, dass man dieses, ja, wir werden nachhaltig. Ja. Hat macht da jetzt nicht so viel und jetzt warum ist es wichtig und was gehört da alles dazu und was bedeutet das alles, das setzen die schon voraus.
Jetzt, sie machen aber trotzdem, und das finde ich auch großartig, sie erklären trotzdem die wichtigsten Begriffe, die wichtigsten Modelle, um einen Eindruck zu kriegen. Und ich finde auch, tatsächlich ist hinten dann auch nochmal bei der Umsetzung oder bei der Strategieentwicklung wird nochmal darauf hingewiesen, was muss man denn beim Projektmanagement beachten. Also natürlich tut man sich leichter, wenn man jetzt schon Nachhaltigkeitswissen hat und Projektmanagementwissen hat. Aber ich finde, das Buch ist auch geeignet für ambitionierte Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die einfach sagt, komm hier, ich möchte das gerne forcieren in meinem Unternehmen. Geht zum Chef, Chefin oder es geht von der Chefität aus und dann wird das halt irgendwie jemand delegiert, der das auch gerne mittragen möchte. Also ich glaube wirklich, dass man da einfach, man kann das ausprobieren einfach, ja, und muss nicht schon studiert haben dafür. Also ja. das ist wirklich ein Hands-on. Und was ich auch mag, sie sagen, wenn du mit diesem Buch arbeiten willst, ja, also das forcieren sie schon, finde ich, dann musst du auch wirklich den Wunsch haben, nachhaltig zu sein und nicht einfach nur Compliance erfüllen. Also das nennen sie dann auch, es gibt ja dann diese drei Stufen, diese, also eigentlich vier, wenn man den Nuller-Horizont mitnimmt, der wirklich nur, ich muss halt die rechtlichen Bedingungen, das wollen sie eigentlich nicht, sondern sie wollen wirklich die Leute dazu animieren, auch mit Fallbeispielen dazwischen. Also es sind dazwischen ja immer, und das freut mich als Österreicherin auch, dass halt auch da österreichische und nicht immer nur aus Deutschland Beispiele drin sind, Firmen, die man kennt, die dann eben aus ihrer, wie sie es umgesetzt haben, erzählen. Oder also immer zum Kapitel passend erzählen die halt aus den Unternehmen, wie das bei ihnen abgelaufen ist. Also sie machen schon auch Freude und Spaß und motivieren, dass man halt nachhaltig denkt, weil nachhaltig heißt ja nicht nur, wir machen das, weil wir so gut Menschen sind, sondern wir machen das, weil wir auch wirtschaftlich langfristig damit Erfolg haben werden. Das war auch ein Learning für mich aus dem Studium. Das ist, es hilft nicht nur, die wirtschaftlichen Kennzahlen im Blick zu haben, sondern es hilft nichts, wenn man nicht beobachtet, oh, ich liege in einer Trockenzone und mein Gebäude könnte abbrennen. Ja, also wenn ich solche Sachen nicht im Blick habe und mitdenke, das gehört jetzt einfach halt mit dazu. Sowohl die Lieferketten vorhab, was kann alles passieren, als auch in den Markt zu bringen. Wenn ich das einmal durchgedacht habe, dann bin ich auch zukunftssicher.
Ja. Das kommt später noch an einer Stelle bei mir. Was ich aber da, jetzt hier noch der Gedanke, weil das in diesem ersten Kapitel schon auch sehr kompakt, sage ich mal, aber sehr, sehr gut dargestellt wird tatsächlich, ist, wenn man jetzt, wo, so wie du sagst, da so diese wichtigsten Grundbegriffe Prinzipien. Und da fand ich es jetzt nochmal für mich, also habe ich wieder selber neu gelernt, ich kannte da nicht alle davon. Natürlich diese, wie heißen sie, diese SDGs, ne? Ja. Also Sustainable Development Goals, die kenne ich, das ist sehr schön, an denen kann man sich wunderbar orientieren, wenn man sagt, an welchen Stellen, wo will ich eigentlich meine Wirkung erzielen, aber wo es dann eben weiterging, fand ich diese Planetary Boundaries, also welche Grenzen hat eigentlich unsere Welt, in der wir leben und in der wir uns bewegen und wo wir aufpassen müssen, dass wir positiv wirksam sind. Und was ich eben nicht kannte, war dann dieses Donut-Modell dazu, das Ganze nochmal aufgreift und nochmal aufs Unternehmen oder auf einen selber runterbricht. Das finde ich dann immer so, hatte ich so ganz oft so, aha, das ist ja auch spannend. Da hat man dann Lust, nochmal wieder das Thema so weiterzuführen für einen selber. Das mochte ich.
Ja, und was Sie aber auch sagen, weil wenn man jetzt zum Beispiel alle SDGs sich anschauen würde oder alle Teilbereiche des Donuts bzw. Boundary-Modells, Sie sagen schon immer, fokussiert euch bitte auf das, wo ihr den größten Hebel habt oder wo ihr den größten Impact habt. Und das finde ich auch immer so wichtig, dass immer, es sind immer wieder, man entwickelt ja Strategien oder Themenfelder, die man bearbeiten möchte. Und dann kann man sie immer so, hier und jetzt machen wir Priorisierung. Ja, also deswegen finde ich das auch so. Und holen einem von der Euphorie vielleicht auch wieder runter. Ja, dass man sagt, okay, ihr könnt es nicht alles machen. Ihr macht vielleicht mal eins jetzt oder zwei, wenn ihr viel Zeit habt. Ja. Also deswegen finde ich so realistisch gedacht, ja, dass sie einem nicht irgendwie das Blaue vom Himmel versprechen, sondern sagen, ja toll, dass ihr jetzt so viel ausgearbeitet habt, aber jetzt reduzieren wir das Ganze auf ein, zwei, maximal drei Themen wieder.
Ja.
Und eben auch Hilfsmittel dafür zur Verfügung stellen, nach welchen Kriterien jetzt so Matrizen, die man halt eben dann ausführen kann.
Genau. Und da war für mich auch nochmal so ein richtig guter Transfer, den Sie machen. Sie nehmen ja das Horizon-Modell, kenne ich aus einem anderen Zusammenhang, habe ich ja schon lange wieder vergessen, dass es das gibt. Ich habe das gelesen. Stimmt, das gibt's ja auch noch, das ist ja von was McKinsey, wenn es um Innovationen geht. Und das, finde ich, haben die super gut eben in die Nachhaltigkeitsbetrachtung transferiert, unter diesem Priorisierungsgesichtspunkt, wie du ihn gerade genannt hast. Wer es kennt, das Horizon-Modell hat eben diese drei Stufen. Erster Horizont ist, wir gucken uns das heute an, im Sinne von, was für Prozesse haben wir, die wir verbessern wollen, also wenn es um Innovation geht, und in dem Fall, die wir nachhaltig auf Nachhaltigkeit überprüfen und verbessern wollen. Dann gibt es den Horizont 2. Das ist, wenn wir uns ein einzelnes Produkt anschauen, das wir neu gestalten, das wir unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten entsprechend anpassen. Und erst der Horizont 3 ist, wir schauen uns das ganze Geschäftsmodell an, ob wir es verändern, um unserem Nachhaltigkeitsgedanken gerecht zu werden. Und das finde ich auch nochmal gut, weil dann hatte ich mir tatsächlich auch das McKinsey-Modell angeguckt. Und bei McKinsey heißt es dann eben, hey, am besten ist es, du startest eben mit diesem Horizont 1 und 70% deiner Zeit werden darauf fokussiert. Und erst wenn du damit fertig bist, gehst du zu 2 und zu 3. Und das machen wir auch. Das fand ich da irgendwie. Also viele solche Methoden, die man aus anderen Zusammenhängen kennt, übertragen sie eben in diese Welt der Nachhaltigkeit.
Was man auch gut kennt, ist das Business Model Canva. haben sie auch, also ich weiß jetzt gar nicht, ob das von Ihnen jetzt, weiß ich, habe ich nicht im Kopf, aber Sie haben eben das Business Model Canva auch nochmal adaptiert. Oh ja, warte, da steht Copyright Julia Weber, gell? Das ist eine von den beiden Autorinnen, genau. Die haben halt noch, also dieses klassische, warte, wie viele Felder hat es? 6, 7, 8, 9 Felder. Nein, mehr. 10, 11. Also, haben sie noch welche dazu gebaut und eben auch in einem Workshop dann eben auch eingebaut. Also das fand ich auch, dass so dieses, ich bin ja ein großer Fan von Visualisierungen und wenn man mit Post-its arbeiten kann, dann schlägt mein Herz sowieso höher. Und es gibt ständig diese Folienvorlagen, also diese, das möchte ich auch noch erwähnen, die sind mit QR-Codes versehen, dass man sie im Internet halt eben findet und ausdrucken kann. Genauso wie hinten dann auch noch meine Sammler ist von diesen ganzen Tools, die ja oft eben solche Canvas sind oder Matrizen, dass man die halt dann auch ausdrucken kann um dann eben mit Post-its zu arbeiten. Aber ich sage, dieses Impact, Sie nennen es dann eben Impact Business Model Canva, hat dann noch ein paar Felder dazu, die man halt eben bedenken muss, wie eben dann Impact oder Impact Risks, also dass man sich das auch nochmal dann anschaut oder das Problem und was gibt es alternative Lösungen, die halt vielleicht nachhaltig sind? Das kann man da alles schon mit schön mit abbilden, so einem bestehenden Businessmodell.
Ja, genau. Sehr schön. Also das ist im Prinzip schon mal ein kurzer Einblick in das erste Kapitel mit den Begriffsdefinitionen. Lass uns jetzt mal uns auf. Wir
Wir
begeben
springen eh
uns
schon
auf den Weg.
mit den
Ja,
Tools.
ach, das machen wir ja immer.
Und der Golden Circle wird natürlich auch erwähnt, weil ich es
Der
gerade
Golden
aufschlage.
Circle muss natürlich auch noch, ist auch nicht muss, sondern ist auch passenderweise drin. Darf nirgends fehlen. Aber lass uns mal den Weg anfangen. Und ich weiß ja nicht, ich mochte das schon mal sehr. Es gibt ja einen Status Quo Fragebogen. Und normaler und nicht normalerweise, öfter in solchen Büchern sind es dann irgendwie seitenlang Fragen und man grübelt schon allein. Und da habe ich dann ja immer gar keine Lust, so sowas, das so mir zu sehr ins Detail geht. Und der ist, allein der Fragebogen ist so schön schlank. Hat nur sechs Fragen mit je vier Antwortmöglichkeiten. Und dann macht man diese kleine Auswertung. Ich habe das mal für mich gemacht. Also ich habe mal gedacht an, wenn ich an meine zwei Firmen mit Cordula denke, Kanzleioptimisten und Delfinet, dann landen wir doch erst in Horizon 1. Also wir haben nur 18 Punkte. Liegt aber auch daran, da wir ja jetzt zu zweit sind in unserer Firma, haben wir jetzt ja auch nicht groß mit, das muss man jetzt nicht schriftlich, strategisch alles schon irgendwo formuliert haben. Aber trotzdem hat man einfach mal dann so einen Ausgangspunkt und dann nehmen die halt diesen Ausgangspunkt und sagen, hey, wo willst du denn hin? Hast du denn auch für dich so den Fragebogen beantwortet?
Nein, tatsächlich, weil ich nicht wusste, mit welchem Unternehmen. Ich habe mir aber dieselben Gedanken gemacht, boah, der ist aber kurz.
Ja.
Und dann denke ich mir aber auch wieder, auch hinten waren so, wie man die Werte oder die Ziele definiert, war auch nur so vier Fragen. Und ich denke mir aber, es reicht. Ja, das ist noch so viel Prozess hinten dran. Es geht ja vor allem darum, dass man sich mal gemeinsam auf gewisse Dinge einigt. Und diese Einordnung ist ja schnell gemacht. Es ist ja nur eine Gefühlsbestätigung, ob man jetzt Horizon 1 oder Horizon 2 ist. Ja? Und dass man dann weiß, okay, aber das sind vor allem, denke ich mir, regt zum Nachdenken an und gerade wenn jetzt nur eine Person ist, die diesen Prozess antreibt, dass man die anderen auch abholen kann mit so
Ja.
einfachen Fragebogen.
Ja, genau. Und dann kommt schon mein absolutes Lieblingstool. Dramaturgisch müsste man es jetzt ja eigentlich in den Schluss packen, aber es gehört einfach an den Anfang. Allein schon wegen dem Namen, aber auch wegen dem inhaltlichen Gedanken, die Ambitionserklärung. Hattest du mit der schon zu tun? Hast du in deinem Studium oder in einem anderen Zusammenhang darf, also ich habe die auch nicht gekannt.
Also im Prinzip ist es ja nichts anderes als eine strategische Zieldefinition. Aber ich finde natürlich, Ambitionserklärung macht es ein bisschen weniger wirtschaftlich vielleicht auch, ja, weil es eben darum geht, wir wollen ja mehr als nur jetzt. Also wie gesagt, es ist ja wie so vieles, Methoden kennen wir, sind hier nochmal angepasst, umgesetzt und anscheinend halt auch von der Begrifflichkeit angepasst, ja, damit besser gelebt wird oder nicht so verbrannt ist, vielleicht so verbrannte Erde. Ja. Ambitionserklärung klingt natürlich gleich nach wir wollen was erreichen und nicht wir machen jetzt unseren Businessplan as usual. Ja.
Ja, also das ist erstens, also mich hat es einfach emotional angesprochen, weil eben dieser Begriff Ambition heißt einfach, boah, da stehe ich dahinter, da habe ich echt Bock dazu, da will ich habe ich einen Weg vor mir und weiß auch, das ist anstrengend, aber ich halte durch, weil ich weiß, hinten leuchtet irgendwie die Schöne.
Genau.
Das ist das. Was es inhaltlich für mich so besonders macht, diese Ambitionserklärung, weil die erklären ja das in 4 Schritten. Also die Ambitionserklärung hat 4 Teile. Und diese 4 Teile oder diese 4 Fragen, die man da beantwortet, die stellen tatsächlich den wirtschaftlichen Erfolg in den Vordergrund. Mhm. Und eben nicht dieses, wir sind jetzt die Gutmenschen, die die Welt retten. Und so eher dann in diesen Greenwashing-Blabla-Phrasen verfallen, sondern der Ausgangspunkt, das hat mich echt beeindruckt, der Ausgangspunkt ist die Frage, was ist unser langfristiges Unternehmensziel? Und dann machen die das ja auch noch dazu sehr, sehr anschaulich an so einem Beispiel von einem Kunststoffproduzenten. Also finde ich auch sehr schön, es wird immer mit Beispielen bebildert. Und da ist eben das langfristige Unternehmensziel in dem Beispiel lautet, wir wollen unseren Marktanteil für Standardkunststoffe um 25% bis 2035 erhöhen. Das hat ja mit Nachhaltigkeit erstmal gar nichts zu tun. Im Gegenteil, wo ich mir denke, Kunststoffhersteller, hallo, der Buhmann schlechthin in der Nachhaltigkeitsphilosophie. Und dann ist eben diese Ambitionserklärung, die dann eben sagt, okay, aber die zweite Frage, die wir uns dann stellen, ist, welchen gesellschaftlichen Mehrwert wollen wir erzielen, erreichen, liefern, während wir dieses Ziel ansteuern? Großartig. Also das hat mich echt so, wow. Und ich kann es nicht. Ja.
Und ich glaube, das ist eben, wie du sagst, das ist auch etwas, wo ich sage, dieses Buch holt wirklich alle ab. Welche, die vielleicht noch skeptisch sind, ja, wären wir jetzt hier zu einer Non-Profit-Organisation, gerade das Gegenteil, ja, um weiterhin Profit machen zu können, müssen wir uns mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Das ist etwas, was ich mir auf jeden Fall aus meinem Studium mitgenommen habe.
Ja, genau.
Und Nachhaltigkeit heißt ja nicht immer nur Umwelt, sondern da wird ja auch die sozialen Aspekte ja auch mit. Ja, es ist ja meistens so Umwelt und Nachhaltigkeit im Sinne von, gesellschaftlich positiven Impact zu haben.
Ja, genau. Und da in diesem Zusammenhang noch bei deiner Ambitionserklärung, da habe ich dann echt schmunzeln müssen und mir gedacht, ja, sie wissen wirklich, die kommen aus der Praxis, weil sie auch schreiben, dass eben dieses, du stellst den wirtschaftlichen Erfolg erstmal vorn, hängst du vorne dran und dann überlegst du dir den gesellschaftlichen Mehrwert und deine unternehmerischen Motive dazu. Und es ist was anderes, als ich formuliere meine Vision, meinen Purpose, wie es immer so schön heißt, ne? Weil daran scheitern die meisten. Und dann haben sie extra geschrieben, und wenn du im Moment, wenn dir kein Purpose einfällt, überspringe den Punkt. Mache den nächsten Schritt, und das weiß ich noch. Ich habe ja ganz zu Anfang meiner Berufskarriere QM-Beratung gemacht, also Qualitätsmanagement. Mhm. Und da musste ich meinen Steuerberatern immer sagen, ihr müsst jetzt erstmal eure Revision formulieren oder euer Leitbild. Und Projekte sind deswegen nicht vorangekommen, weil das war immer der erste Schritt, weil denen einfach nichts eingefallen ist. Mhm. Und da habe ich auch angefangen, habe gesagt, komm, dann machen wir erstmal die Prozesse. Und hinterher kümmern wir uns um das große Ganze.
Ja, Hauptsache tun. Das ist für mich auch so ein bisschen, was in dem Buch mitschwingt. Ja, ja, die Ambitionserklärung.
Genau. Hast du aus deinem Studium da in dem Rahmen noch weitere Ideen und Erkenntnisse, die da jetzt spannend sind? Also jetzt kann ja auch mal außerhalb des Buchs sein.
Naja, also wie gesagt, was ich vor allem in dem Studium gelernt habe, ist, dass es alle Unternehmen brauchen, sich mit der Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Und auch, was auch in dem Buch nochmal vorkommt, ist, man kann jetzt sagen, okay, wir machen gewisse Dinge, um den Schaden so klein wie möglich zu halten. Oder man denkt, möchte einen positiven Impact haben. Also man möchte eigentlich was besser machen für die Gesellschaft, für die Umwelt. Das finde ich schon, dass man auch, also für jemanden, der in den 90er Jahren Wirtschaft studiert hat, ja, wo halt so Effizienz, Effektivität, was ist denn ich was? Und ich habe vor 7, 8, 5, ich weiß nicht, auf jeden Fall schon vor einiger Zeit eben, wo jemand erzählt hat, ja, wir müssen uns gesellschaftlich und so, denken wir, ja, das ist fein, irgendwelche Spendenaktionen oder so, aber wie trägt sich das wirtschaftlich? Und tatsächlich habe ich das jetzt mit diesem Studium verstanden, dass es nicht nur sich wirtschaftlich trägt, eben wie man sagt, okay, klar, es ist immer noch um Profitabilität, weil sonst geht das Unternehmen zugrunde. Aber gewisse Dinge, wie sich jetzt mit zum Beispiel Einsparungen zu beschäftigen, dass man in eine Photovoltaikanlage investiert, um A, günstiger produzieren zu können, weil der Strom günstiger ist, als auch eine gewisse Unabhängigkeit von Lieferanten zum Beispiel zu haben. Ja. Sich diese Dinge durchzudenken, machen einen wirklich zukunftsfit. Gerade jetzt auch in Zeiten mit unsicheren Lieferketten oder so. Ja. Dass man sich zumindest mal das durchdenkt und besser macht und sich schon mal auch einen Plan B zumindest dann schon mal parat hat, falls wirklich irgendwo eine Lieferkette halt einbricht oder wegfällt oder so. Also es ist eigentlich nur ein größer Denken mit, wo wir alle was davon haben, sowohl Gesellschaft wie Umwelt.
Ja. Und ich hatte dir das Buch ja auch unter anderem vorgeschlagen, weil ich denke, das passt ja auch in dein berufliches Umfeld. Du bist ja Lehrende an der Uni Graz, FH Graz, am Johanneum, und du bist ja Content-Strategin. Also das spielt ja da auch immer eine Rolle. Wie kommuniziere ich solche Themen mit, also innerhalb eines Unternehmens und natürlich du als Lehrende, wie sprichst du da mit deinen Studierenden drüber und so? Denke ich mir auch, könnte ich mir vorstellen, dass so ein Buch da auch mal Thema sein kann.
Also ich wünsche mir sehr, also unsere Studierenden sind alle berufsbegleitend und machen Praxisprojekte in jedem Semester und auch die Masterarbeit. Und ich möchte Sie schon gerne auch darauf hinweisen, eine Content-Strategie ist ja eigentlich eine Business-Strategie. Also wir versuchen auch Business-Probleme zu lösen mit Hilfe von Content. Und wenn man jetzt das Ganze auch noch vielleicht ein Nachhaltigkeitsproblem quasi hernimmt und das versucht, wie kann ich das mit Content lösen? Ich meine, allein Content-Produktion ist ja auch schon ein sehr, sehr energie- und ressourcenraubendes. Wenn man jetzt mit die KI noch dazu rechnet, ja, dann ist es sowieso, also, ich möchte schon gerne auch das Bewusstsein an meine Studierenden mitgeben, dass sie sich SDG-Ziele zum Beispiel anschauen. Wie können sie das im Unternehmen vielleicht damit kombiniert mit Content? Also, das würde ich schon gern, dass es normaler wird, dass man diese Themen behandelt. Auch jetzt Österreich ist ja vor allem, sind ja eher kleine Unternehmen. Es gibt ja eigentlich schon Reporting-Pflichten. Mhm. Aber das wurde ja dann im Februar diesen Jahres nochmal aufgeweicht. Also es müssen jetzt wirklich nur die Großen, sind jetzt übrig geblieben. Oder es dauert halt noch länger, bis die Kleineren kommen. Aber früher oder später müssen sich die Leute damit auseinandersetzen, weil dann das Reporting auch für sie verpflichtend wird. Und je früher man drüber nachdenkt, umso einfacher wird es auch, diese Denke einfach im Kopf schon zu haben, ja, und nicht erst anfangen zu müssen, kann man jetzt überhaupt, was wir schon so oft gesagt haben, Wirtschaft und Social Impact zusammenbringen. Ja, also dass es einfach normaler wird und vielleicht sogar von innen der Drang auskommt, komm, wir machen das jetzt anders, wir wollen das ändern.
Ja. Da finde ich dann, passt für mich auch dann schon der nächste Schritt, den Sie reinbringen, auch als Tool. Was ich unglaublich wirkungsvoll finde, ist die Wesentlichkeitsanalyse. Mhm. Und auch hier wieder, also es kommt nicht, dass es jetzt rüberkommt, dass wir total auf dieses Geld schielen und Wirtschaftlichkeit. Aber so funktioniert
es. Es geht halt nicht ohne, ne? Wenn man einen Mitarbeiter bezahlen möchte, ja, dann muss man auch irgendwo Geld reinkriegen.
Genau. Aber wo eben auch diese Wesentlichkeitsanalyse, und ich finde es halt immer gut, dass Sie diese Tools, die Sie dann Schritt für Schritt einführen, die dienen auch immer dazu, Prioritäten zu setzen. Dass man eben nicht sagt, jetzt habe ich 100 Projekte am Backen und weiß nicht, wo vorne und hinten ist. Und diese Wesentlichkeitsanalyse hat halt zwei Dimensionen. Einmal die Dimension Auswirkung, also welchen positiven Impact habe ich mit dieser Maßnahme, und natürlich die Finanzwesentlichkeit, also wie kostenintensiv ist es oder wie viel Kosten kann ich sparen. Und dann guckt man seine Projekte eben an in der Matrix, wo sind die gerade, und nimmt natürlich das, was hoffentlich die größte Auswirkungs- und die größte Finanzwesentlichkeit hat.
Also die größte positive Auswirkung und die größte... Ja. Also bin es, außer man merkt, okay, das ist jetzt, hat einen hohen negativen Impact, dass man sagt, okay, wie kann man es umdrehen, ne? Dass das mit den größten Hebeln ist. Genau, ja, das machen sie wirklich sehr einfach und visualisieren das eben mit diesem, oft mit so einer Matrix. Das heißt, das kann man in einem Workshop auch schön jedem zeigen. Hier, das ist jetzt das mit den höchsten Auswirkungen, mit der höchsten finanziellen Machbarkeit. Deswegen konzentrieren wir uns auf das. Ja, wobei ich das Wort Wesentlichkeitsanalyse sehr sperrig finde. Also es ist nicht sehr intuitiv.
Ja, das stimmt. Das geht mir aber oft so, wenn es bei Nachhaltigkeitsthemen irgendwie in diese Geschichten reingeht, dass ich mir denke, oh, könnte man sich da nicht irgendwas Schickeres überlegen?
Hauptsache, du magst die Ambitionsanalyse,
Hauptsächlich,
Erklärung.
ein Wort habe ich ja schon gefunden.
Ja.
Aber vielleicht genau an der Stelle, du hattest es ja am Anfang schon gesagt, aber da kann man es nochmal sehr schön zeigen. Da geht's los, dass sie wirklich sagen, okay, es gibt die Quick and Dirty Variante
Das ist
und
wirklich sehr, sehr unterschiedlich, ja.
die umfassende. Und dann hast du auch richtig, warte mal, ich weiß nicht, ob ich es jetzt auf Anhieb finde, aber sie zeigen das dann auch so mit Tags auf. Quick and Dirty ist so dunkelrot und die umfassende ist blau und dann zeigen Sie auch wirklich, wenn du die schnelle Variante nimmst, brauchst du für den Workshop 2 Stunden. Wenn du die ausführliche nimmst, brauchst du halt 6 bis 8 Stunden. Und das gibt für mich auch nochmal so ein stimmiges Bild ab, dass ich mir jetzt, wenn ich Projektmanagerin bin, eine bessere Vorstellung machen kann. Aber was bedeutet das denn jetzt für mich? Ja.
Ja, also tatsächlich, ihr habt da gerade die Seite 70 offen, da ist es genau. Der erste Schritt, 2 bis 8 Stunden oder 4 bis 12, wenn man die umfassende macht und dann eine Longlist erstellen von Themen, 4 bis 8 Stunden beziehungsweise 8 bis 14. Also es ist wirklich, das mag ich auch. Es gibt immer zuerst also einen Überblick, dann arbeiten Sie sich durch die Details durch und dann gibt es wieder eine Zusammenfassung. Also es ist immer wirklich schön, man versteht gut, warum man was macht,
Ja.
warum was jetzt hier gerade fällig wird, ja.
Genau. Und in dem Kapitel übrigens ist auch mein Lieblingsbeispiel tatsächlich Wien Energie. Also hast du schon gesagt, es sind ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob nur österreichische Beispiele drin sind. Also Gefühl
Nein, es
hatte ich.
sind auch Schweizer, kann ich mich auch erinnern.
Schweizer, ja. Ja,
Ja.
genau. Aber hauptsächlich österreichische. Und das fand ich gut mit Wien Energie, weil sie geben dann natürlich auch Linktipps und man kann auf der Website von Wien Energie tatsächlich auch nachschauen, mit welchen SDGs, also diesen 17, davon haben die sich halt, ich glaube, 5 als Hauptwirkungselemente herausgesucht. Und das kann man dann halt auf der Website von denen nachlesen. Und das finde ich auch immer ganz schön, wenn man halt auch sieht, wie sowas dann im Leben tatsächlich aussehen kann. Also das.
Ja, also es ist wirklich sehr anschaulich gemacht. Ja.
So, hast du noch was im zweiten Kapitel? Sonst wäre ich jetzt schon quasi in der.
Nein, wir können gerne schon mit der Wesentlichkeitsanalyse. Ah, oh ja, doch, tatsächlich. Tatsächlich habe ich noch was, aber es kommt später auch noch. Validierung. Also wenn man jetzt eben die Daten sammelt, und das finde ich auch schön, dass sie klar, es ist datenbasiert, wenn man jetzt gewisse Daten nicht zur Verfügung hat und man hat Hypothesen oder glaubt, was ist, dass man dann nochmal rangeht und hier versucht, diese Hypothesen zu belegen oder zu widerlegen. Also, dass man dann sagt, okay, was brauche ich jetzt doch für Daten oder kann ich Umfragen machen oder wie auch immer, damit man hier nicht von falschen Annahmen ausgeht. Das kommt nachher dann in der Strategie auch nochmal, aber das finde ich jetzt eben auch dieses Schöne, wo ich mich jetzt wieder sehr zu Hause fühle mit meiner, wir haben schon vorgesprochen, mit Persona entwickeln, ja, ist eine Content-Strategie ein Thema. Du musst einfach deine Zielgruppe kennen und das ist Daten und Fakten und nicht irgendwas hineininterpretieren. Und das findet sich hier wieder großartig wieder. Und auch irgendwo steht vermerkt, ja, und 80% der Daten reichen schon mal, um anfangen zu können. Und die 20, die versuchst du halt dann einfach noch irgendwie. Also wie gesagt, sehr hilfreich. Und eben nicht, wir denken uns irgendwas aus, sondern es ist alles immer sehr bedacht, dass es auf Daten basiert.
Ja, das hat mich, gut, dass du es nochmal ansprichst, weil das hat mich dann nochmal auch beim Durchlesen erinnert. Tatsächlich, so ist ja auch, als ich dieses Futures Thinking Studium gemacht habe, das geht ja genauso, ne? Also es ist ja nicht, wir erfinden jetzt einen Science-Fiction-Roman und stellen uns vor, wie wir in der Zukunft mit Flügeln durch die Gegend schießen, sondern es geht ja immer, du guckst mal, was passiert tatsächlich in der Welt. Sogenannte Signale. Und dieser Signal ist eben ein möglicher Trend oder ist schon ein Trend und den kannst du weiter denken und dann ergibt sich eben das und das daraus. Aber es ist eben nicht so aus dem luftleeren Raum gegriffen. Ich fantasiere mir was zusammen, sondern wichtig da wirklich herzugehen und zu sagen, okay, wenn ich eine Annahme habe, eine Hypothese, dann stütze ich die auch durch Daten und überlege mir halt, wo ich das Know-how oder die Grundlagenforschung dafür herkriege.
Ich würde sogar sagen, dass man das Buch hernehmen kann, wenn man gerade gründet. Also, dass man sich da sehr wohl auch schon nicht nur bestehende Prozesse analysiert und Daten sammelt, sondern wenn ich mein Unternehmenskonzept schreibe, dann kann ich mit dem Buch das sehr wohl auch gleich mit dem Nachhaltigkeitsaspekt integrieren.
Stimmt, stimmt.
Weil eben gerade, wenn man jetzt das Canva hernimmt, ne, das Business Model Canva, ist halt dann nochmal ergänzt halt gleich um nochmal so Impact und Nachhaltigkeitsgeschichten. Also kann ich mir auch gut vorstellen, dass man das Buch dafür auch hernimmt, wenn man noch auf der grünen Wiese quasi anfängt.
Ja, das finde ich jetzt aber einen spannenden Gedanken. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Sehr schön, weil das dann wirklich herzunehmen und zu sagen, also es geht gar nicht darum, dass ich jetzt ein Unternehmen gründe, das Nachhaltigkeit zu irgendeinen Nachhaltigkeitszweck hat, sondern könnte ja sagen, hey, ich bin ein, sag mal, ich mache ein Startup für Zementbau. Ich habe die neueste Methode für Zementbau erfunden. Und dann, das ist ein geiler Gedanke, du musst unbedingt einen von deinen Studierenden finden, der damit ein Startup
mal. Ja, eben meinen Studienkolleginnen vom Digital Entrepreneurship, wo wir ja eben auch gründen. Ja, genau. Nein, also tatsächlich habe ich schon mit dem Lehrenden gesprochen, der eben die Nachhaltigkeitslehrveranstaltung macht, habe gesagt, schau dir dieses Buch an. Großartig. Ja. Wird schon bald bei uns in der Bibliothek stehen.
Ja, genau. Und wir, Irene, wir zwei gründen einfach ein Unternehmen und dann machen wir mal.
Nur das, damit wir Nachhaltigkeit, das Ganze, damit wir das Buch durchspielen können. Gell?
Genau. Ich bin dafür. Ich weiß ja, unser Firmennamen, die Hero Hamsters, werden dann endlich.
Vielleicht sogar die grünen Hero Hamsters.
Endlich zur Weltherrschaft gelangen.
Nachhaltige Weltherrschaft.
Na, selbstverständlich. Also nur mit den besten Absichten und der allerbesten Wirkung für die Menschheit und die Welt. Sehr gut. Super. Ja. So, dann können wir ja mal in das dritte Kapitel eben gucken. Mhm. Also eigentlich war jetzt das zweite Kapitel, ist ja die Analyse. Ist ja die Analyse, wo stehen wir gerade und wo wollen wir hin? Und das dritte ist dann ja, und mit welchen strategischen Wegen kommen wir dann zum Ziel. Und da waren noch für mich ganz am Anfang waren für mich noch zwei, drei Sachen, die ich dann nachgeguckt habe, weil ich das noch nicht kannte. Tatsächlich, wenn du eben mal schaust, was gibt's denn vielleicht schon an Hilfestellungen oder an Organisationen, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen, dann gibt es die Cradle-to-Cradle Certified Products. Das kannte ich nicht. Das finde ich interessant, weil das wäre was, wenn man jetzt mein Zement-Startup sieht, dann könnten die ja gleich mal in so einen regenerativen Kreislauf sich begeben.
Genau, also einfach mal das Durchdenken, wie kann ich schon, wenn ich, das ist mir vielleicht wieder bei der Gründung, ja, wenn ich was Neues mache, wie kann ich es gleich so denken, dass es halt wieder in den zirkulären Prozess reinkommt oder möglichst eben Abfall zu vermeiden oder wie kann ich es wieder nutzen oder Teile davon zumindest wieder nutzen. Es macht schon, finde ich schon fein, wenn man das gleich von Anfang an mitdenkt, weil es natürlich einfacher ist, als später irgendwas umzurüsten oder anzupassen.
Ja, ja. Und zweite Institution, die ich nicht kannte, aber die ich sehr spannend finde, ist dann noch eben diese Ellen MacArthur Foundation, die sich tatsächlich mit diesem ganzen, mit dieser Circular Design beschäftigt. Und das sind sehr schöne, finde ich, nochmal anschauliche Grafiken dabei, wo man eben sieht, wie schaut so ein Wirtschaftskreislauf eines Unternehmens oder der ganzen Wirtschaft aus, wenn man wirklich zirkulär denkt, diese regenerativen Wirtschaftssysteme. Fand ich einfach interessant, wollte ich noch einwerfen.
Und ist vielleicht auch, wenn es eben so ein anerkanntes Zertifikat ist, hat eben auch, dass man dieses Greenwashing. Ja. Aber ich glaube, es ist sowieso eben Unternehmenseinstellungsphilosophie, Kultur, ob man das leben möchte oder ob man es einfach nur nach außen irgendwas erzählt. Ne?
Ja. Welche wunderbaren Schritte und Tools hast du denn aus dem dritten Kapitel?
Also am meisten hat mich halt dann das Ende vom dritten Kapitel, wenn wir bei Horizon 3 sind, eben dieses Business Model Canva mit den Nachhaltigkeitsaspekten. Aber es ist ja eben gedacht, Schritt für Schritt, dass man zuerst eben das die Prozesse sich anschaut, dann die Produkte und dann eben erst eigentlich die Geschäftsmodell. Außer du gründest, ja, dann würde ich tatsächlich vielleicht mit der Geschäftsmodellstrategie anfangen und dann zu überlegen, eben, da wird ja berücksichtigt, ne, was ist meine Zielgruppe, was ist meine Value Proposition und das dann halt eben dann in die Nachhaltigkeit zu tragen. Ja. Aber da, das ist ja auch das, der größte Teil vom Buch macht ja dieses Strategiekapitel aus. Ne? Das ist ja wirklich die Hälfte von dem Buch, geht hier. Ja. Und wieder eben, okay, wir haben jetzt die Analyse, Daten und diese, also was mir schon gefällt, und das spiegelt sich halt auch wieder, ist dieses, wir machen jetzt nicht irgendwas, sondern wir haben quasi einen Kreislauf. Ja, wir haben jetzt aus die Analyse aus und setzen uns Ziele und dann definieren wir Indikatoren, mit denen wir unsere Ziele messen. Ja, Schritt 1, Indikatoren definieren, dann kommt das Messen, dann kommt die von den ersten Ergebnissen, wir interpretieren das und beurteilen das, dann werden wieder Ziele gesetzt, dann werden wieder Maßnahmen definiert und dann werden die Maßnahmen umgesetzt und das Ganze fängt von Anfang an. Also auch eigentlich ein klassischer Kreislauf, aber eben auch wieder wichtig zu sagen, okay, wir machen das nicht irgendwie, sondern wir definieren die richtigen Indikatoren. Das kann ich mir noch sehr schwierig vorstellen, weil es von manchen Sachen ja noch nicht einmal Messwerte gibt, ja, also wie man gewisse Ziele überhaupt messen kann, aber dass man halt eben auch nicht, wir wurschteln jetzt einfach mal rum, sondern wir wollen genau wissen, ist es erfolgreich, was wir machen, geht es in die richtige Richtung? Da schlagt auch mein Content-Strategie-Herz höher, weil diese Indikatoren sind ja nichts anderes, als was man im Marketing immer KPI nennt, mhm. Key-Performance-Indikatoren. Und das eben basierend auf die Hauptziele, auf die man sich jetzt mal, also mit denen man anfangen möchte. Und dass das ein ewiger Kreislauf ist. Auch hier wieder hat mein Herz, ja, ist galoppiert.
Ja, genau. Und Freude. Genau. Und da finde ich es auch gut, also gerade beim dritten Kapitel, da spürt man dann nochmal oder versteht man nochmal viel besser, wie gut es aufeinander aufbaut. Mhm. Weil es ja genau dann diese, was du dir im zweiten Kapitel erarbeitet hast, eben die Wesentlichkeitsanalyse zum Beispiel ist ein ganz zentrales Element und das nehmen sie wieder her und du bist auch immer, du siehst auch immer die Horizons, die drei, an welcher Stelle dieses Horizon-Modells befindest du dich gerade, dann nehmen sie wieder eben die Wesentlichkeitsanalyse, dann bauen sie darauf auf und da haben sie einen guten Gedanken, der dann auch in einem Workshop eben mit Teilnehmenden durchdiskutiert wird, dass sie eben sagen, okay, finde deinen Sweet Spot. Das sind alles Sachen, die man aus der Betriebswirtschaft auch kennt. Also wenn man das mal sich beschäftigt hat damit, also ist dann nichts, wo man sagt, oh Gott, es wurde jetzt alles neu erfunden, sondern es wurde einfach super gut adaptiert, wo man eben sagt, okay, dieser Sweet Spot findet sich halt immer, wenn es mir gelingt, meinen Impact, also meine Wirkung, meine Kernkompetenz und das Marktpotenzial miteinander zu verbinden. Und da haben sie einen tollen Workshop erarbeitet. Wie kannst du diesen Dreiklang da bei dir zum Klingen bringen, wenn du mal so willst?
Und brechen es auch runter, wie man smarte Ziele definiert. Also es ist wirklich so, man muss nicht vorher BWL studiert haben, um das mit dem Buch arbeiten zu können. Ja. Es ist wirklich, und vor allem einem selber die Worte fehlen, es jetzt den anderen in dem Workshop zu erklären, ja, hier stehen sie drinnen.
Das ist ja großartig. Wir haben schon wieder. Also ich glaube, wir haben es so gut erklärt, auf der einen Seite aber so, dass alle Hörenden immer noch denken, ich muss unbedingt das Buch haben. Ich hoffe, das ist uns gelungen. Weil ich hätte noch mein Abschluss-Highlight. Weiß nicht, ob du noch eins hast oder was dann für dich nochmal als.
Ich glaube, ich habe meine Highlights schon alle untergebracht und ich schaue jetzt auch gerade nochmal meine Liste nach, ob ich irgendwas vergessen habe zu erwähnen, was ich gerne unterbringen wollte. Ich bin eigentlich fertig mit meinen, ich habe alle meine Highlights schon angebracht, ja.
Sehr gut, dann kann ich
ja Begeisterung hoffentlich.
Ja, genau. Dann kann ich ja mein Schlusshighlight noch bringen, nämlich das diese, ich bin ja Akronymikerin. Habe ich hier schon öfter gesagt, ich liebe Akronyme. Und sie machen einen Ideasprint mit den VRIO-Fragen. Also vier Fragen, vier Buchstaben. Und das V steht für Value. Also wo sehen die Kunden den Mehrwert, den Nutzen? Also wenn es jetzt darum geht, ich will eben ein Produkt oder eine Strategie, eine Maßnahme erarbeiten. Dann das zweite, R steht für Rarity. Also ist es wirklich auch eine Fähigkeit, die uns einzigartig macht, die es selten am Markt gibt, also mit der wir glänzen können. Und dann ein Wort, das ich wirklich, ich habe mehrfach geübt, es auszusprechen. Es gelingt mir kaum, aber ich versuche es nochmal, ich lese es ab. Inimitability. Also gemeint ist damit imitieren. Das kann doch nicht
imitieren. Es kann aber auch ein Tippfehler sein, weil ich habe in dem Buch hin und wieder ganz herzige Tippfehler und gefunden.
Also das muss ein Tippfehler sein, das muss ja was mit imitieren sein. Aber auch dann wird es kaum aussprechbar. Also um die Fähigkeit, kann das von anderen schnell kopiert werden, ja oder nein? Und dann eben das dritte, Organization, also leben wir schon diese Fähigkeit und wenden, können wir sie unmittelbar anwenden. Aber also abgesehen von der Unaussprechlichkeit vom I.
Imitibility würde euch mehr Sinn machen. Ne? Wir werden es einfach halt dann diskutieren im Social Web, wie es richtig heißt. Ja,
genau. Aber ich finde diesen Rahmen mit den vier Fragen sehr hilfreich, weil man dann eben auch, und wir sind wieder beim Priorisieren des Ganzen, und Sie haben ja dann auch diese wunderbare Priorisierungsmatrix, wo es heißt, ist der Impact, also ist die Auswirkung niedrig oder hoch, ist die Machbarkeit niedrig oder hoch, und ich weiß nicht, ob du, ich hatte mal in einem Workshop, hat jemand diese Matrix genommen und hat sie anders genannt, und die war für mich dann viel eingängiger, weil das ist die Ciao, Now, How, Wow Matrix.
Kann ich auch, ja, ne?
Also es ist öfter. Aber das finde ich eben auch nochmal so schön, auch in dem Buch, diese Praxisnähe. Mache ich es gleich, lasse ich es weg, braucht es mehr Zeit oder ist es totaler Quatsch. Und mit diesen Sachen kann man da super gut arbeiten in dem Buch.
Also gerade Horizon 3 ist auch die Design Thinkerin mir sehr abgeholt worden. Also diese Ideensprint oder eben das Brainwriting, die ganzen kreativen Methoden. Also sie haben wirklich sehr viele unterschiedliche Methoden sinnvoll zusammengefügt.
Ganz genau. Und in diesem Sinne können wir das wirklich für alle, die Nachhaltigkeit praktizieren wollen. Egal an welcher Stelle ihr seid, das hilft, glaube ich, jedem. Hier weiter und diese Tools dann einfach umzusetzen und damit zufriedene Kundinnen, zufriedene Mitarbeitende und zufriedene Chefs und Stakeholder zu generieren, weil die verdienen auch noch Geld zum Schluss. In diesem Sinne. Danke, Irene. Ich hoffe, wir machen noch mehr von diesen wunderbaren Podcasts gemeinsam.
Und dass es nicht wieder 3 Jahre dauert.
Genau. Jetzt, wo wir unsere Firma gründen.
Zement, ja, genau. Wir halten sie am Laufenden.
Genau, alles klar. Danke dir und ciao, bis zum nächsten Mal.
Ciao, Baba.
Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.